Jetzt ist die Höhe überwunden. Weit dehnt sich das Land vor mir. Schroff fallen nach Nustra hin die Berge ab und zahlreiche fruchtbare Felder, grünende Wälder, blinkende Seen, sanfte Hügelketten liegen nunmehr vor dem entzückten Blick. In sausender Fahrt geht es talwärts. Sicher gleiten die Wagen die wellenförmige, gerade Straße hinab, gleich einer Rutschbahn von ungeheurer Länge. In kurzer Zeit ist die Talfahrt vollendet und in stundenlanger weiterer Fahrt geht es nun durch ebenes, fruchtbares Land, der Hauptstadt des Landes gleichen Namens zu. Die Sonne steht bereits tief am Horizont, als die Bauten Nustras in der Ferne erscheinen, und Abend ist es geworden, als Rusar mit seinem Gefolge in die weite Halle einfährt. Nustra hat sich zum Empfange des neuen Vizekönigs geschmückt. Überall flammen Holzstöße und große Bündel von Manga-Fackeln, die die Hauptstraßen und Plätze hell beleuchten. Der Weg zum Herrscherpalast auf einer Anhöhe ist besonders festlich beleuchtet. Eine froh erregte Menge, reich geschmückt, bewegt sich auf den Straßen und begrüßt mit brausenden Heilrufen den einziehenden Vizekönig. Rusar steht auf einem Prunkwagen, gekleidet in golddurchwirkter Gewandung, und nimmt die Rufe dankend entgegen. Er scheint glücklich zu sein über alle Ehren und freut sich der Sympathie des Volkes. Der Zug verschwindet hinter den offenen Toren des Königsschlosses. Nustra besitzt wieder einen Herrscher. Ich sehe einen weiten Saal, geschmückt in festlichem Gepräge. Rusar, die Vizekönige von Monna und Sutona, sitzen auf einer Erhöhung und blicken in die bewegte Menge von Hofleuten und Vornehmen des Vizekönigreiches, denen der neue Herrscher ein Gelage gibt. Ich scheine hier versetzt in die Zeiten des üppigen römischen Kaiserreiches. Die Tafeln biegen sich unter den aufgetragenen Speisen. Die Gäste sind durch berauschende Getränke nicht mehr völlig ihrer Sinne mächtig. Tänzerinnen zeigen ihre Künste und winden die schlanken Körper in sinnlich aufregenden Tänzen. Gaukler produzieren sich und suchen durch waghalsige Sprünge die Zuschauer zu unterhalten. Hier entwickelt sich eine Orgie, wie sie wilder nicht gedacht und bei festlichen Gelegenheiten schon längst in allen Teilen des gesamten Malona-Reiches zum Vergnügen der Großen geübt wird. Auch dem Rusar ist ein derartiges Treiben keineswegs fremd. Suchte doch Arival seine wilden Fantasien durch tolle Bacchanale zu verscheuchen, denen er beigewohnt hatte, nicht ohne erwachende Lüsternheit, der die Jugend so leicht anheimfällt. Der Vizekönig von Monna an Rusars rechter Seite ist in lustigster Laune. Soeben hat er eine schöne Tänzerin zu sich gerufen, und das Mädchen im Arme haltend, sagt er zu Rusar: Nustror, die Blumen deines Landes sind lieblich. Doch kann ich dir nicht weniger Schöne zeigen, sobald es dir gefallen wird, mein Land zu besuchen. Versprich mir, das zu tun, dann sollst du die Wunder, meines Liebegartens schauen. Usar meint gelassen, wir wissen, Monor, welch feiner Kenner du in Liebesdingen bist. Doch verlangt mich noch wenig nach diesen. Die Pflicht des Herrschers ist, sein Volk zu beglücken. Hell auflachend presst der Vizekönig das Mädchen an sich und ruft mit lallender Stimme, beglücke ich nicht mein Volk? Sieh, wie ich mit den Kindern des Volkes beginne. Der Vizekönig von Sutona, Sutor genannt, lacht ebenfalls laut auf. Wer wüsste nicht, dass du bemüht bist, der Vater deiner Landeskinder zu werden? Auch der Nustroer wird sich in diesen schönen Pflichten noch üben. In diesem Augenblick ertönt schmetternde Musik. Das Mädchen entwindet sich den Armen des Vizekönigs und eilt den anderen Tänzerinnen zu, die sich zu einem Reigen aufgestellt haben und nun einen Tanz beginnen, der an Wildheit und Aufreizung der Nerven das denkbar Höchste leistet. Die Gäste erfasst ein allgemeiner Taumel. Sie klatschen nach dem Takt in die Hände, rufen Beifall und mischen sich unter die Tänzerinnen. Bald wirbelt alles durcheinander unter Gejohle und Ausrufen der Lust. Angewidert von diesem Bilde wende ich mich ab. Ich habe einen tiefen Blick getan in die Verworfenheit der Bewohner dieses Planeten. Es ist genug. Das Bild ändert sich jetzt. Nebel ziehen vorüber und allmählich bilden sich andere Gestalten. Jetzt wird es klarer. Ich erkenne Carmono und Avodos Bruder Rosar in einem kleinen Gemach des Schlosses von Nustra. Carmono ist heimlich dem neuen Vizekönig gefolgt und eifrig spricht er auf Rosar ein. Finster und bleich starrt der Jüngling zu Boden, während der Oberpriester ihn zu überreden sucht. Ich höre jetzt auch die Worte und verstehe sie. Carmono sagt, fort mit allen Bedenken, ich stehe für den Erfolg. Welch brüderliche Liebe Arvodo für euch hat, erkennt ihr aus seinem Tun. Er stiehlt euch die Liebe Artajas. Oder glaubet ihr, mir sei fremd geblieben, was euch bewegt? Die Macht Arvodos, die er seit einiger Zeit über den König ausübt, führt ihn zum erkannten Ziel. Er will König von Malona werden. Euch machte er jetzt zum Vizekönig von Nustra. Denn die Nähe des Bruders ist ihm hinderlich. Er ehelicht Artaja, deren Hand ihn zum Thronerben macht. Leidenschaftlich fährt Rosar auf. Das soll er nicht! Mit kalter Miene spricht der Priester. Wollt ihr es hindern? Da Artaja selbst diese Verbindung wünscht und Arival gleichfalls. Aufstöhnend seufzt Rosar. Mich ließ sie glauben, ihr Herz habe sich mir zugewandt. Und nun gefällt ihr der Bruder besser? Nichts Neues, Herr, bei diesem Weibe. Artaja kennt nur sich. Wüsste sie Arvodos Herz für sie entflammt, bald würde sie seiner überdrüssig. Doch so muss sie ihn erobern. Sie ruht nicht, bis sie den Mann in ihm besiegt. Er wäre der Erste, der sich nicht vor ihrem Lächeln beugte. Und das duldet ihre Eitelkeit nicht. Ihr Herr wurdet ihr Sklave, und solche werden abgetan, sobald man sie nicht mehr braucht. Rosa knirscht vor Erregung. Ich werde nie diesem Weibe ein Sklave sein. Getötet sei die Liebe zu ihr, und nur noch der Hass lebe für sie. Carmuno lächelt heimlich, und sein Auge blitzt triumphierend. Leise flüstert er Rosard zu: Ich kenne ein Mittel, wie ihr euch an diesem Verrat rächen könnt. Und wie das, ihr trefft sie, wenn ihr Arvodo treffen werdet.